Jetzt wollten wir ja noch Gespräch haben und es kann dieses betreffen, kann anderes betreffen. Ja, es muss auch nicht nur Frage- und Antwortspiel zu mir hin sein, es können Ergänzungen sein, es können andere Überzeugungen sein, es kann alles sein. Der Erste hat es immer am schwersten, bitte.
Ich möchte einen Gedanken ergänzen, weil das zum Schluss und einem der Schlusssätze mal gesagt haben, dass was mich fasziniert, ist einfach, dass Gott uns das zutraut. Dass er mir Elia zutraut, dass er das Ganze im Grunde in Gang bringt. Dass er Vertrauen in ihn hat. Weil ich denke, das betrifft ja jeden einzelnen Christen auch. Dass Gott uns zutraut, einen Platz auszufüllen in seiner Gemeinde, dass er dazu Gaben gibt, das vertraue ich dir an, das traue ich dir zu. Das finde ich eines der faszinierendsten Dinge, was in einem der Schlusssätze sagt, dass Gott uns das für gewöhnlich hält oder irgendwie formuliert.
Ja.
Das ist das Faszinierendste überhaupt daran.
Ja. Ich denke, das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass Gott wirklich uns bei aller Sündhaftigkeit hochadelt und hoch einschätzt und mit seinen Gaben beschenkt und uns mutig nach vorn gehen lässt. Danke. Bitte.
Ich habe an meiner Ecke Schwierigkeiten. Sie sprachen ja davon, dass die biblischen Maßstäbe aufgelöst sind. Zumindest ich sehe das so an einer Stelle bei mir. Ich habe missionarische Frauenkreise, also keine unbedingt gläubigen Frauen oder überhaupt nicht. Ich habe die angefangen, an zwei Ecken, kommen Frauen zusammen, hören aufs Wort, ich mache Bibelarbeit und sie hören. Und man merkt auch, sie hören hin. Und das ist jetzt schon so vier Jahre. Aber mein Problem ist, dass da mit Selbstverständlichkeit auch Frauen drin leben, die so einen Lebenspartner haben. Also das ist, also in Gesprächen merke ich, dass das also die größte Selbstverständlichkeit für sie ist, denn man bekommt ja die doppelte Rente. Ich frage mich jetzt, also ich akzeptiere das also auch und komme doch ein bisschen ins Schwanken dabei. Wie ich da, würde ich das so ansprechen, dann könnte ich sicher sein, dass sie wegblieben. Ich frage mich, wäre das das Richtige? Auf der anderen Seite sollen sie ja Gottes Wort hören.
Also mit dem Problem sind wir ja heute häufig konfrontiert. Wenn Sie eine Evangelisation halten, die Leute, die zur Aussprache als Erwachsene kommen, ist ein Großteil, die in irgendwelchen Beziehungen gelebt haben, leben und so weiter. Und dann fragen Sie sich schon, bei der Erstübergabe an Christus soll zugleich dieses ansprechen, was Sie vielleicht gar nicht als problematisch angesehen haben bisher, weil Sie die Maßstäbe gefehlt haben dafür. Und weil es so gang und gäbe ist, man orientiert sich ja an dem, was man tut. Also meine Praxis ist es am Anfang nicht sofort in jedem Fall voll anzusprechen, sondern Gottes Geist etwas zuzutrauen. Was Sie jetzt ansprechen, oder vielleicht soll ich das noch sagen, meine Erfahrung ist, Leute haben sich bekehrt, kommen in den Grundkurs des Glaubens beispielsweise, ich mache immer so Grundkurse, und irgendwann lasse ich das so einfließen. Und dann kommen die meistens schon von selbst. Und dann kommt man ins Gespräch. Wenn sie dann in die Gottesdienste kommen, da hören sie das sowieso ab. Da verkündige ich das auch. Irgendwann bringe ich diese Dinge mit rein. Und mit einem Mal erschrecken die. Aber wenn man jetzt schon... Also ich würde Ihnen raten, aus meiner Sicht, das irgendwann immer mal kurz einfließen zu lassen, solche Dinge. Also ich würde mich da auf Dauer nicht drumherum drucken können, sondern wenn Leute auf die Dauer das Wort Gottes hören, müssen sie auch die biblischen Maßstäbe auf den verschiedensten Gebieten kennenlernen. Aber das kann ich nicht immer Full Power gleich am Anfang tun.
Erleben Sie, dass die Leute konsequent
sind? Ja, absolut. Ich habe eine ganze Reihe Leute schon getraut, die, wo sich beide bekehrt haben und das am Anfang gar nicht sahen. Heute hat man viele solche Leute, die bekehren sich in solchen Situationen, ist ja klar. Das sind ja unsere Adressaten zu einem großen Teil heute. Wir haben viele geschieden heute, die nicht mehr weiter wissen und die kommen mit ihrer ganzen Scheidungsproblematik, bekehren sich. Ist ja auch eine Chance fürs Evangelium, wenn ich es mal so rum sagen soll. Und dann die anderen, die in ungeordneten Beziehungen leben und Das ist ja heute, wenn Sie in die Städte gehen, ich weiß nicht, ob Sie in der Stadt sind, und gehen so mal an den Häusern vorbei, machen mal von Haus zu Haus Aktionen, wie viele verschiedene Namen ständig auf den Klingeln stehen. Das ist das tägliche Brot, das sehen Sie überall. Und die Dörfer sind ja auch nicht verschont von solchen Sachen. Vielleicht nicht immer ganz so offiziell. Aber ich habe oft erlebt, dass die Leute gekommen sind und haben das in Ordnung gebracht, dann mit der Zeit, wenn sie es erkannt haben. Aber ich spreche es auch an. Aber nicht immer sofort. Auch in der Nacharbeit nicht immer sofort. Wir stellen jedem, der zum Glauben gekommen ist, jemand zur Seite als Pate, praktisch. Und dann wird das nicht immer gleich die ersten Stunden schon angesprochen. Das kann es geben. Es gibt Leute, die wissen, dass das falsch ist. Und dann kann man es früher ansprechen. Aber anderen weniger. Aber irgendwo würde ich das sehr deutlich ansprechen. Aber in Liebe natürlich. Ja, bitte.
Das ist natürlich zu theoretisch. Aber mich beschäftigt die Frage nach den Kriterien. Sie sagten, dass es ganz wesentlich ist, dass der zweite Schritt nicht vor dem ersten gegangen wird. Und Sie haben das ja auch festgestellt, es gibt diese Richtungen, wo der menschliche Geist baut und dann bricht zusammen. Und dann ist der Schutt nicht weggeräumt. Kann man da selber reingeraten? Oder wie erkenne ich das, wo es gefährlich ist? Also das zu beurteilen, nicht verurteilen, darum geht es mir nicht. Aber das zu erkennen und das zu beurteilen.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das immer nur zu mir gehen soll oder ob das auch ein bisschen Rundgespräch werden soll. Das könnte auch sein. Wenn jemand sich dazu melden möchte und was sagen möchte, kann er das gerne auch tun. Wie ist das gedacht? Was? Ja, das ist auch rund. Möchte jemand dazu von Ihnen was sagen? Sonst bin ich doch wieder dran. Ja, ja. Also ich werde heute Nachmittag noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir auch biblische Gemeindezucht nennen, weil ich denke, dass das ein ganz sträflich vernachlässigtes Gebiet heute ist. Ich muss manchmal gläubigen Leuten sagen, solange das nicht geordnet ist in deinem Leben, kannst du nicht mehr am Abendmahl teilnehmen. Zum Beispiel. Oder wenn wir nach so und so vielen Gesprächen und Bemühungen, seelsorglichen Bemühungen, den Punkt nicht ordnen, kannst du nicht Mitglied der Gemeinde bleiben. Das können Sachen der Unversöhnlichkeit sein, zum Beispiel. Es kann nicht angehen, dass Gemeindeglieder unversöhnlich miteinander leben. Ich musste den Direktor eines christlichen Werkes vor einigen Jahren aus der Gemeinde ausschließen wegen Unversöhnlichkeit. Jemand, der auf die Fahnen Bibeltreue geschrieben hat, aber selbst unversöhnlich lebte. Und das ging einen Ruck durch die Gemeinde. Das glaubt man gar nicht, wie schwer das heute ist. Auch das, was Jesus in Matthäus 18 zum Beispiel, ich werde das heute Nachmittag an einem Punkt ein bisschen mit hineinnehmen, gesagt hat, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe hin. Manche Übersetzungen haben ja an dir. Es muss aber nicht nur an dir sein. Und wenn er dich hört, hast du ihn gewonnen, sonst nimm zwei oder drei. Ich kann es jetzt nur verkürzt sagen. Ich will das Wort nicht im Einzelnen auslegen. Und schließlich sagst du, der Gemeinde hört er die Gemeinde nicht. Halt ihn als einen Heiden und Zöllner. Das heißt, die Heiden und Zöllner gehören nicht zur Gemeinde. Und da muss man auch die Konsequenzen ziehen. Das ist heute in vielen Gemeinden total vernachlässigt und sehr schwer geworden. Beispiel wäre die Unversöhnlichkeit, wenn Sie danach fragen. Beispiel wäre in Ehebruch leben. Es wird ja den Christen vorgeworfen, dass sie immer nur diese sexuellen Dinge vorrangig hätten. Aber ich denke, das dürfen wir nicht sein. Steuerhinterziehung. Und das nicht in Ordnung bringen. Schwarzarbeit und sich nicht korrigieren. Und all solche Dinge würden auch mit dazu zählen. Man glaubt gar nicht. Ich habe kürzlich gepredigt über Psalm 1, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Dann habe ich diese Dinge gebracht, zum Beispiel Steuerhinterziehung, das Geld ins Ausland schaffen, an der deutschen Steuer vorbei, Luxemburg und andere Sachen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Echos ich gekriegt habe. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine Aktualität besessen hat. Und bitte? Ja, ja. Aber Auslöser für mich war gewesen, da kommt ein Ehepaar von auswärts, hat nichts mit unserer Gemeinde zu tun, angereist zur Seelsorge. Ich kannte die von Evangelisationen und anderen Veranstaltungen und daher kannten sie mich auch. Und der Mann sagt, ich habe ein Karzinom an der Pankreas, also an der Bauchspeicheldrüse, muss nächste Woche operiert werden und ich muss mein Leben erstmal aufräumen. Ganz treues Gemeindeglied irgendwo in einer Gemeinde. Und dann fing er an mit seinen Geldern in Luxemburg. Und die haben ihn so bedrückt und seine Frau saß daneben und sie beide hatten das gemacht. Und das war auch so ein Punkt. Und wenn ich das in einer Gemeinde, kann man das nicht dulden, nur bis man das zu wissen kriegt. Ne? Das ist jetzt eine andere Frage. Es gibt auch vieles, was so im Untergrund läuft und was aber in der Verkündigung klar angesprochen werden muss. Ich weiß nicht, ob ich Sie so richtig verstanden habe. So in diese
ja, also das auch, aber mir ging es noch mehr um diese Frage nach dem Menschengeist, der baut und nach dem Heiligen Geist. Kriegt man das denn raus? Merkt man das?
Ja, das ist ja überhaupt die Frage, woran merke ich, dass Heiliger Geist wirkt? Und Jesus hat uns ja ein wichtiges Kriterium gegeben. Im Johannesevangelium ist uns ja in Kapitel 14 und 16 niedergeschrieben worden, was ihn, was Christus verherrlicht, das ist von Gott. Das heißt, geht's mir um die Ehre Gottes? Geht's uns um die Ehre Gottes? Das kann ja, können alle Programme betreffen. Das können auch Bauten betreffen, die wir errichten. Es gibt ja auch Christen, die wollen sich ein Denkmal mit Bauten machen. Und da geht es mir um die eigene Ehre. Aber das wäre mir das entscheidende Kriterium, dass wir uns immer fragen, geht's uns um Jesus? Und diese Frage, denke ich, müssen wir immer wieder stellen. Für den anderen, die in jedem Fall beantworten, das ist oft schwer. Ich denke, da muss einfach jeder selber in die Fragestellung immer hineingenommen werden. Ich muss es zulassen. Und ist die Liebe zu Jesus, die mich treibt, oder sind es andere Dinge, die mich antreiben? Und da sind Reinigungsprozesse ja bei einem selbst nötig. Das merkt man ja oft, wie schnell die Motivation anders sein kann, ne? Und andere Dinge uns antreiben. Das wäre für mich das wichtigste Kriterium, woran man es merkt. Ja.
Eine Frage, die mich nochmal bewegt hat. Der Nehemia hatte als Einzelner eine Schau und hat die anderen dafür gewonnen. Ich habe manchmal den Eindruck, was Schwierigkeiten in der Gemeinde hat, dass man 5 Nehemias nebeneinander hat. Jeder hat eine andere Schau. Und das wird eine Problematik, dass es dann oft klemmt und nicht weitergeht.
Ich denke, da wäre es dann hilfreich, wenn man sich zusammensetzt und diese Dinge mit diesen 5, sage ich mal, zusammenträgt. Und man ja vielleicht auch mal in eine Gebets- oder Fastenklausur geht und fragt, wo liegen jetzt zunächst mal die Prioritäten? Wir haben jetzt 5 wichtige Dinge erkannt. Und lasst uns doch jetzt mal einen Austausch darüber beginnen und eine Zeit des Betens darüber haben, womit können wir anfangen? Wir können ja nicht 5 Dinge gleich beginnen. Und was müsste das Erste sein? Dass wir vielleicht in einem solchen geistlichen Prozess dann doch zu einer Übereinstimmung finden können, wo beginnen wir und sprechen dann weiter darüber. Das wäre so eine Praxis, die ich befürworten würde.
Ja, das war gleich noch ein Stück hinterher. Wie machen Sie es in Ihrer Gemeinde?
Ja.
Also sagt dann einer, da geht's lang und die anderen hängen sich an, oder sagt man, man legt das Ding mal auf den Tisch und
ja.
Viele, die Verantwortung tragen, denken mit und dann ja. Geht man gemeinsam einen Weg.
Ja, das werde ich heute Nachmittag ein bisschen bringen, da werde ich ein Schaubild auch bringen, wie die Verantwortungsaufteilung zum Beispiel bei uns in der Gemeinde läuft, aber jede Gemeinde ist ja wieder für sich und anders. Also bei uns ist das so, wenn ich zum Beispiel in einem Punkt eine Klarheit gewonnen habe von Gott oder meine, sie gewonnen zu haben, dann trage ich die in unseren Ältestenkreis hinein und das sind von der Gemeinde erkannte und bestätigte verantwortliche Mitgemeindeleiter, und wir leiten die Gemeinde zusammen, und Sie können das dann mitprüfen, ob Sie das auch so sehen können. Und wenn wir zu einer gemeinsamen Sicht kommen oder zu einer modifizierten gemeinsamen Sicht, das wird unterschiedlich sein, dann tragen wir das dem erweiterten Kreis vor. Wir haben darum herum nochmal die Diakone der Gemeinde. Und wenn Sie dann auch sich dieser Sicht anschließen können oder wir zu einer modifizierten Sicht kommen, dann tragen wir es der ganzen Gemeinde vor, die diese Gremien, sage ich jetzt mal verkürzt, berufen hat. Und dann ist ein Prozess schon gelaufen. Sie können das in Ihren kleinen Gruppierungen in der Gemeinde wieder besprechen mit den Leuten und die Vorstellungen auch kennenlernen.
Ja. Wird das nicht auch ein Kriterium sein für das, was Schwester Erna eben fragte? Ob eine Sache vom Heiligen Geist ist oder ob sie von einem Menschen ist? Wenn sie vom Heiligen Geist ist, habe ich keine Angst, diese Sache in der Gemeinde vorzutragen, dass wir darüber sprechen. Ich denke, wenn ich eigene Dinge durchsetzen will, wenn es vom Menschengeist sind, dann bin ich sehr darauf bedacht, dass meine Sache durchkommt. Und so habe ich auch eine gewisse Freiheit darin, man kann darüber reden, darüber nachdenken, man kann es modifizieren, es muss nicht unbedingt so laufen wie ich, ja, und es kann auch verändert werden.
Mhm. Und wenn Sie anderen nicht so sehen, dass auch eine Sache mal zurückgestellt werden kann,
ja. Ich denke, wir müssen ja das lernen. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst, sagte ich vorhin schon. Das ist sehr schwierig für uns. Und in Epheser 5 im Zusammenhang mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist steht der Satz: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wenn ich das nicht mehr fertig bringe, mich auch anderen unterzuordnen, weil ich weiß, auch sie haben den Heiligen Geist und nicht nur ich habe ihn, sondern dann merke ich auch, wie wichtig das ist, dass ich selber vielleicht den ersten Schritt der Unterordnung gehe. Und dieser Prozess, denke ich, muss auch von uns akzeptiert werden.
Ja. Welche Rolle spielt in dem gesamten Prozess das Fasten und Beten? Das hat ja der Nehemia gemacht. Kapitel 1, Vers 4. Also Bill Bright, der verkündet das im Moment, dass es ziemlich wichtig ist.
Ja.
Haben Sie da Erfahrungen in Ihrer Gemeinde und
ja. Stellung habt ihr dazu? Ja. Also mit dem Fasten haben wir auch einige Erfahrungen, aber nicht so viel Erfahrung wie mit dem Gebet. Das haben wohl die meisten nicht, nehme ich mal an, dass sie mehr Erfahrung mit dem Gebet als mit dem Fasten haben. Ich beginne einfach mal mit dem Gebet. Zum Beispiel, wenn bei uns Ältestenberufungen sind. Wir haben eine Gemeindeordnung, die besagt, das soll alle 6 Jahre geschehen. Die werden für 6 Jahre berufen. Und dann haben wir uns überlegt, wie das so auf biblischer Grundlage geschehen kann. Und da wird erstmal ein Vortrag gehalten, der Dienst der Ältesten nach dem Neuen Testament in der Gemeinde. Und jeder bekommt dieses Manuskript auch mit nach Hause, halte ich im Vortrag, dann im Gottesdienst. So, und dann sagen wir den Leuten, betet erstmal über all diesem und prüft das, ob das biblisch ist. Ihr sollt jetzt ein paar Wochen Zeit zu Hause haben, jeder für sich. Oder auch mit anderen, es bleibt jedem überlassen. Und dann könnt ihr uns nach diesen biblischen Kriterien, die ihr als biblisch anerkannt habt oder kennengelernt habt, Älteste vorschlagen, die diesen Kriterien nach eurer Überzeugung entsprechen. Und dann schlagen sie die vor und das Gremium, dem das vorgeschlagen wird, ist der Kreis der Ältesten und Diakone. Und die nehmen diese Vorschläge an und werten sie aus. Und dann diskutieren wir gar nicht erst darüber, sondern dann geht jeder mit diesen Vorschlägen in eine Zeit des Betens. Wir machen eine Sitzung zum Beispiel, wir haben das kürzlich erst wieder gehabt. Und dann trennen wir uns für eine Zeit und jeder geht irgendwo in einen Raum, in eine Ecke und betet. Über diesen, was aus der Gemeinde vorgeschlagen ist, können wir das auch so sehen, können wir das nicht so sehen. Und jeder nimmt eine Auswertung vor und schreibt auf, sind bei uns etwa 20 Leute, die das machen, zu diesem Kreis, engeren Kreis. Und dann kommen wir anschließend wieder zusammen und geben das, was wir, der Einzelne im Gebet festgestellt hat, zusammen. Wir haben wunderschöne Erfahrungen erlebt damit, dass nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen, wo das so geschah, wir zu einer völligen Übereinstimmung gekommen sind. Durch Gebet. Manche machen es auch mit Fasten. Persönlich habe ich auch mit dem Gebet und Fasten. Fasten sind bei mir noch keine wochenlange Fastenzeiten gewesen. Also ich habe das noch nicht gemacht. Ich kenne aber Leute, die das gemacht haben und immer wieder praktizieren, die auch damit gute Erfahrungen machen. Aber wir haben großartige Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, dass meine Frau und ich für ein bestimmtes Anliegen im Urlaub uns zurückgezogen haben. Wir machen mit dem Wohnwagen Urlaub und haben gesagt, jetzt lassen wir die Mahlzeit ausfallen und jetzt beten und fasten wir und nehmen uns dieses einen Anliegens ganz besonders an. Und Gott hat auf eine Art und Weise uns manchmal erhört, dass wir nur staunen konnten, was er getan hat. Also ich kann dazu nur ermutigen, ohne einer Gesetzlichkeit zu verfallen.
Ja, bitte. Gerade in den Zeiten, wo man fastet, da ist der Geist viel wacher, weil man einfach nicht so abgelenkt ist wie das Essen. Und gerade wenn man so entscheidet, wenn man voll gegessen ist, dann sagt man zu allem leicht ja, weil man irgendwie so eine Zufriedenheit da. Aber wenn man fastet, dann ist man viel wacher für Entscheidungen. Und ich denke, dann kann auch der Heilige Geist eher auf einen wirken. Und ich denke auch gerade so im Orient, das nimmt ja viel Zeit weg, das Essen. Also die haben da, die essen nicht eine halbe Stunde mal eben am Mittag, sondern nehmen sich da viel mehr Zeit für. Und wenn der da jetzt fastet die Zeit, dann hat er viel mehr Zeit frei zum Gebet.
Ja. Tja, ich glaube, wir sind noch so einigermaßen im Zeitrahmen, oder?
Gibt es noch ein paar Fragen? Vielleicht ist es so, dass über Mittag manchmal das eine oder andere noch kommt und heute Nachmittag sehen wir uns mal wieder und werden dann Fortsetzungen machen. Ich verstehe es jedenfalls auch ein Stück als Fortsetzung. Vielleicht kommt das eine oder andere dann auch noch mal zur Sprache. Ja, in jedem Fall erstmal vielen Dank.
Bitte.
Ich wollte die Fragen erzählen, heute Nachmittag noch mal so ein bisschen, wie sich das so in Gießen begeben hat. Vielleicht noch einen kurzen Zeitraffer.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist für die Preis hier.
Ich denke, das ist immer interessant so etwas. Wie ist das so etwas praktisch? Denn es wird ja nun ganz Deutschland auch über die FEG in Gießen gesprochen.
Ja, das ist ein bisschen eine Übertreibung.
Nee, ich kann mal so erzählen. Es ist mal schön, wenn wir dich jetzt haben hier und dann, ob Sie da mal so einen kurzen Abriss geben können für die Zeit, wie es so manchmal ist.
Ja, wenn das jetzt nicht, wenn das von allgemeinem Interesse ist, will ich das tun, wenn das nicht jetzt nicht nur dein Interesse ist. Bitte? Ja. Sie können es, soll ich dann lieber auf Fragen antworten, die Sie, oder soll ich das?
Nee, dann würde ich auch schon sagen, kurz vorstellen, obwohl ich habe schon mal gelesen, in dem Büchlein, es gibt doch ein Buch, wie das angefangen hat, haben Sie das nicht vor ein paar Jahren rausgegeben?
Es gibt verschiedene Studenten, die Arbeiten über die Gemeinde geschrieben haben, wahrscheinlich meinen Sie das.
Ja, genau, da habe ich eins mal durchgelesen, das war nicht sehr interessant.
Sogar interessant, vor 2 Jahren hat einer in Wirtschaftswissenschaften eine Arbeit über die Gemeinde geschrieben, im ganz weltlichen Bereich. Ja, hat es auch mal gegeben. Ja, beten wir noch miteinander. Möchte ich noch beten mit uns. Vater im Himmel, was jetzt für den Einzelnen von dir her wichtig ist, das mach jedem von uns selber klar. Wir wollen vor dir leben, für dich offen sein und dich bitten, jedem in seiner Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes zu erfüllen und mit einer großen Sicht für dich und deine Dinge. Und danke, dass du auch unsere menschlichen Schwächen und Grenzen kennst und überwindest in der Kraft des Heiligen Geistes. Hilf uns dir, mehr und Größeres zuzutrauen. Danke, dass du selber letztlich der Gemeindebauer bist. Amen.